Hi.
Hallo.
Ach so, warte. Ich hab's verkackt. Also, wollte ich zwei Pausen machen. Okay. Sorry, okay. Also war der Plan, dass du zwei Pausen machst.
Aha.
Okay, sorry. Tut mir leid.
Ist ja kein Problem. Okay. Also, nochmal.
Das war auch schlecht kommuniziert von Swami.
Ja, das tut mir leid. Das hatte ich nicht gesagt, zwei kleine Pausen. Egal.
Das war nicht der Witz, egal.
Ja, okay. Aha.
Soll ich jetzt nochmal anfangen oder ist es einfach nur Müller dran, weil wir Fehler benutzen?
Okay, wir sollten vielleicht
haben wir auch schon unseren Outtake.
Wir sollten vielleicht an unserer Kommunikation arbeiten. Okay, nochmal von null, alle beide. Alles klar? Gut. 3, 2, 1, go.
Hi.
Hallo.
Schau mir, vielleicht nimmst du doch nochmal das Hustenbonbon.
So besser?
Ja.
Es geht wieder, ja. Man kann dich wieder verstehen.
Ja, das ist doch wunderbar.
Du hattest ja so ein Krächzen.
Ja, nee, das ist... Ich hab so ein bisschen... Ich lerne momentan Hylianisch. Ich versuch's bei jeder Gelegenheit zu üben. Also deswegen... Seht's mir ein bisschen nach, okay? Ja.
Alles klar.
Ja, wie ihr wahrscheinlich an diesem wunderbar inszenierten Intro schon erraten habt, geht es heute, und vielleicht am Zelda-Titel oder dem Castbild oder was auch immer, geht es heute um Zelda.
Also ich finde, wir sollten vielleicht so im Vorhinein so den nee, scheiße, wir haben den Cast ja schon angekündigt, verdammt!
Okay, denkt einfach, fühlt euch überrascht.
Genau, ja.
Der Cast
der ist... Der Visa-Cast macht einen Zelda-Cast, what?!
Ja, also prinzipiell geht's heute darum, einfach mal einen kleinen Überblick zu geben, was Zelda überhaupt so ist. Ich meine, es kommen jetzt ungefähr jedes Jahr neue Teile raus, aber es gibt tatsächlich noch Leute, die einfach noch keinen davon gesehen haben oder keinen Überblick dafür haben, was das jetzt irgendwann überhaupt damit auf sich hat, wie das zusammenhängt und so. Deshalb, dieser Cast ist für euch.
Genau, ja. Von uns für euch.
Von Fans für Fans.
Richtig, genau. Ja, es gibt so ein kleines, ist auch relativ ein kleines grünes Buch mit so ein paar Seiten, nennt sich Hyrule Historia.
Telefonbuch.
Die grünen Seiten. Das Telefonbuch in Hyrule. Hyrule Historia, und da gibt's eine wunderschöne offizielle Timeline. Und an der werden wir uns jetzt so ein bisschen lang hangeln. Also wir sagen kurz mal, wie das Zelda-Prinzip funktioniert, und dann arbeiten wir uns so diese Timeline entlang.
Wer nämlich schon mal Zelda gespielt hat, wird bemerken, dass es gar nicht so einfach ist, festzustellen, welches Spiel jetzt nach welchem gespielt wird oder handelt.
Ja, im Prinzip ist es aber eigentlich auch Wurst, in welcher Reihenfolge man die Spiele spielt, weil solche Zusammenhänge tun sie nicht. Aber... Es ergibt mehr Sinn, wenn man alles darüber weiß, über diese Timeline.
Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die Spiele nicht mit der Timeline im Sinn kreiert wurden, sondern dass nachher versucht wurde, die irgendwie sinnvoll zusammenzubauen. Deshalb, es ist ganz interessant, wenn man die Timeline im Auge hat, dann zu sehen, okay, ja, so macht das Sinn, aber es ist auf keinen Fall zwingend, die Spiele so durchzuspielen. Also, ihr könnt sie prinzipiell spielen, so wie ihr wollt.
Ja, ich meine auch, dass irgendjemand die offizielle Timeline irgendwo auch schon mal wieder widerlegt hat, dass, kann durchaus die Möglichkeit sein, aber weil sie offiziell ist und von Nintendo und so, dann wir nehmen die jetzt einfach mal als als Ankerpunkt unserer kleinen Exkursion hier in die Welt der Zelda-Spiele. Ne?
Genau. So, ja, Zelda, was ist denn das eigentlich so, bevor wir jetzt in die Story eintauchen?
Also wenn du fragst, was Zelda ist, muss ich antworten, eine Prinzessin, und zwar die Namensgebung dieser Spielereihe.
Dankeschön, Fabi.
Ja, also der Titel The Legend of Zelda ist eigentlich sehr, sehr irreführend, weil um Zelda geht's wirklich nur am Rande teilweise.
Ja, das stimmt nicht. Es geht vor allem in den älteren Teilen ja durchaus um Zelda. Nur sieht man sie halt nur so 3 Minuten im Spiel.
Das Spiel The Legend of Zelda zu nennen ist ungefähr so wie Mario The,
Peach zu nennen. Also wenn Super Mario Bros. Wirklich Super Peach hieße, dann wäre das ungefähr genauso weit. Im Prinzip The Legend of the Triforce wäre sehr viel sinngebender und sehr viel sinnvoller als The Legend of Zelda.
Ja, aber wenn man sich die Originalspiele doch anguckt, ist doch Zelda immer ein Teil des Triforce gewesen.
Ja, genauso wie Link und Ganondorf auch.
Genau, aber es geht halt, dann ist es genauso gut, das Ding The Legend of Geldendorf zu nennen.
Richtig. Oder The Legend of Link.
Oder The Adventure of Link. Ja, egal.
Genau.
Das ist was anderes.
So, okay, erstmal was Triforce, Zelda, Link, Ganondorf,
Ja, richtig,
was?
genau. Also das Triforce, das ist dieses Ding, was so aus drei gleichseitigen Dreiecken besteht. Alter! Habt ihr
Aus drei
bestimmt
Dreiecken, ja.
drei Dreiecken, drei gleichseitigen Dreiecken? Das gibt's also diese Dreiecke gibt's halt in dreifacher Ausführung. Einmal für Kraft, einmal für Weisheit, einmal für Mut. Und ist in der Legende praktisch so die Gabe der Göttinnen an die Menschheit, wenn man das so nennen möchte.
Nicht nur die Menschheit, allgemein an die Welt. Es
An
gibt
die,
ja
genau,
verschiedene
ja,
Rassen,
also,
die
ja.
alle da was mit zu tun haben.
Richtig.
Gandalf ist ja auch kein Mensch zum Beispiel und
Nein.
Link eigentlich
Nein.
auch nicht.
Es gibt keine Menschen in Hyrule. Das ist,
Genau, also prinzipiell ist es einfach nur die Macht, die an drei Teile aufgeteilt wurde.
Richtig.
Und sie zeigt sich halt in besonders begabten Menschen, die eine bestimmte Gabe für diese Eigenschaft
Ja, richtig. Die
besitzen.
haben dann auch das entsprechende Dreieck auf der linken Hand.
Allgemein ist diese Kraft halt dreigeteilt. Link symbolisiert immer den Mut, Zelda die Weisheit und Gandalf die Kraft.
Ja, oder Macht oder wie man das
Ja.
nennen möchte. Also diese.
Richtig. So, Link ist der Charakter, den man selbst spielt. Er heißt Link, weil man sich mit ihm verbinden soll. Also dieses typische JRPG, Element, dass man halt selbst der Held ist, der gespielt wird, sozusagen.
Eben,
Ja.
ja, eben aus diesem Grund hat er auch keinen Dialog, wie viele Protagonisten. Er sagt prinzipiell das, was Rami im Opening gesagt hat.
Richtig, genau. Also ich habe, wie gesagt, das ist Hylianisch dann für mich. Ja, genau. Er ist also stummer Protagonist und er heißt eigentlich auch gar nicht Link. Man kann ihn ja selber benennen. Also das ist, wie Cassie schon gesagt hat, dieses typische, man soll sich selbst als den Hauptcharakter sehen. Deswegen kann man ihn auch
Genau.
Bratwurst nennen, so wie ich das gemacht habe.
The Legend of Bratwurst.
Ja, natürlich. Nein, es war,
Okay.
nein, 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 das war dann
Ist es denn nicht eher so,
The Legend of Ketchup.
Ja.
Ihr wollt sagen, The Legend of Senf.
Gut, genau. Zelda ist die namensgebende Prinzessin, die es zu retten gilt, also in den meisten Spielen zumindest.
Ja, also
Und Gandalf ist der Antagonist.
genau, im
Genau.
Prinzip, also Zelda, also retten, Zelda retten ist gleichzusetzen eigentlich mit die Welt retten. So, also im Prinzip ist es typisches
Genau.
Weltuntergangsding. Und dann muss man halt magische MacGuffins sammeln, um diese Welt dann eben zu retten.
Genau, also geht halt weniger um Zelda als Person, die in verschiedenen Teilen schon teilweise gestorben ist, während man sie retten muss oder versteinert wurde oder sonst irgendwas,
In
sondern es
Kristalle
geht halt eher
eingesperrt.
um diesen, genau, es geht halt eher darum, dass man halt dieses Triforce rettet und ja.
Das Gleichgewicht der Welt wiederherstellt.
Richtig, genau.
Genau. Es ist also nicht einfach nur Bowser holt sich Peach, weil er Bock drauf hat,
Hormone,
sondern
ne? Sagen wir Hormone.
genau. Wie gesagt, weil er Bock drauf hat.
Boah,
Sondern halt
jetzt mal
wirklich
wieder ein
schon.
Pfirsich, Mann.
Sondern halt mit tiefgründigeren Gründen.
Ja, wie zum Beispiel Weltherrschaft.
Genau. Also, ich kann das voll nachvollziehen.
Ja, natürlich. Ich meine, wer will das nicht?
Jetzt wissen wir auch, welches Triforce-Teil Cassie hatte.
Ja.
Das ist Carbon-Boss.
Richtig. Nein, Cassie hätte dieses Negativdreieck, das in der Mitte zwischen den drei. Das ist so.
Okay, bevor das hier ganze Stunden lang dauert, generell ist das Spielprinzip von Zelda ein Action-Adventure. Also man spielt in Echtzeit, hat ein Schwert und ein Schild in der Hand und sammelt im Laufe des Abenteuers weitere Gegenstände, mit denen man sich hilft und Rätsel
Genau,
löst. Das
genau.
Spiel ist grundsätzlich in Dungeons unterteilt, also Verliese, die man besucht. Man findet meistens irgendwelche Gegenstände,
Power-ups in dem Fall dann, die einem auf der Reise weiterhelfen. Und
genau, oder
dementsprechend getreu dem, wie heißt es, Metroidvania-Prinzip einem dann spätere oder frühere Passagen dann auch dementsprechend zugänglich machen, wenn man dieses entsprechende Item dann auch hat.
genau, und so diese Metagegenstände, irgendwelche Schlüsselelemente, die man dann finden muss, um in der Story voranzukommen.
Richtig, wie gesagt, die magischen MacGuffins.
Genau, dabei sind diese Dungeons, die halt irgendwelche Schlösser, Tempel, Burgen, alles Mögliche sind, halt in einer Overworld zu finden, die je nach Spiel entweder frei zugänglich oder halt Pokémon-mäßig schlangenhaft nach vorne, aber frei zurück
Genau.
bewegbar.
Die Welten werden sie immer so nach und nach euch zugänglich gemacht durch diese Power-Ups, die ihr im Verlauf eurer Reise findet, ne?
Ja, also Items, die man halt dazu benutzt, um Rätsel zu lösen. Viele Rätsel in den Dungeons sind halt entsprechend Pflicht, ohne die könnt ihr nicht weiterkommen. Aber die Außenwelt-Dungeons sind dann halt meist nur für Bonusgegenstände, weitere Herzen, mehr Rubine, irgendwelche Verbesserungen, super Attacken,
Ja, zumindest,
sonst
zumindest,
irgendwas.
zumindest, zumindest so zu 90%. Manchmal müsst ihr euch einfach nur den Weg zu einem Tempel zum Beispiel auch frei machen. Das ist dann natürlich auch Pflicht, aber das ist dann sehr offensichtlich, wie das
Ja.
geht.
Dann ist das aber auch kein Rätsel. Oder?
Naja.
Wenn da ein Zertrümmererstein steht und du da mit deinem Zertrümmererkönnen im kleinen Stein davor
Ja, komm,
stehst, ist das.
Zelda ist ein bisschen komplizierter als sowas. Also für dich ist das so.
Ah!
Macht jetzt
Doch.
auch keinen Sinn, sich über sowas die ganze Zeit.
Ja, das wohl wahr. Wir wollen da noch ein bisschen was schaffen hier.
Genau, ja. Grundlegend,
Oder.
weil wenn wir gerade schon von Herzen geredet haben, also das Kampfsystem in Zelda ist eigentlich immer ziemlich simpel gehalten. Ihr schlagt auf die Gegner verlieren Leben, die Gegner schlagen auf euch, ihr verliert Leben. Und es gibt eben verschiedene Gegenstände, die auf verschiedene Gegner effektiv sind. Und ja, es gibt
Ja.
am Anfang startet man traditionell mit 3 Herzen und kann dann, ja, verliert dann immer ein paar Teile der Herzen pro getroffenem Schlag von si auf sich halt.
Ja, richtig, je nach Stärke des Gegners. Und Sache ist aber, so wie Nele vorhin schon gesagt hat, Action Adventure, die Kämpfe laufen natürlich auch in Echtzeit und alles. Also nichts rundenbasiertes irgendwie, sondern also ihr müsst schon dann auch ausweichen und gucken und so und dann reagieren. Also ist nichts für, ja, also Oldschool-Rollenspiel-Fans, würde ich jetzt mal sagen.
Und
Nichts rundenbasiertes.
bis auf einen einzigen Teil der Serie, Zelda 2, The Adventure of Link, finden die Kämpfe auch direkt immer auf der Overworld statt. Also, es gibt keinen extra Kampfscreen in Adventure of Link. Oder war es im Original Zelda auch so? Das habe ich nicht gespielt.
Nein.
Okay, gut. Da gibt's, sobald ihr mit dem Gegner in Kontakt tretet, kommt ihr in einen 2D Mario-ähnlichen Kampfscreen. Aber gut. Unser Ziel ist jetzt einfach mal, es gibt drei grobe Zeitstränge in der Zelda-Timeline und wir wollen jetzt einfach mal exemplarisch einen, den wir am meisten interessant finden, erläutern und erklären. Und wenn Interesse
Genau.
besteht, dann schauen wir mal, ob wir die anderen dann auch noch erklären.
Richtig, das
Genau.
wird dann jetzt einfach so ablaufen, dass wir haben hier die Timeline für uns und wir werden so ein bisschen über die Spiele reden, die in dieser Timeline eben passieren. Angefangen mit.
Skyward Sword. Das passend zum Skyward Sword ist dann auch diese Hyrule Historia erschienen. Deshalb ja, liegt es nahe, dass Skyward Sword mit diesem Gedanken auch erschaffen wurde, einen Anfang für die Zelda-Serie zu schaffen.
Genau, ja, also Skyward Sword ist praktisch dieses Spiel, wo alle Anfänge ihren Anfang nehmen. Nein. Wo alle Anfänge passieren, das klingt genauso bescheuert. Also wo alles seinen Anfang nimmt, nämlich diese ganze Legendengeschichte, die ihr so in jedem Zelda-Spiel hört, dieses ganze, ja, dieser Held, der da mal und so und das namenlose Böse, das da mal. Skyward Sword ist das erste Mal, dass das passiert. Also ihr spielt da den allerersten Helden und kämpft gegen das allererste Böse.
Genau. Also, The Legend of Zelda, Skyward Sword, ist halt ein Spiel, was eigentlich recht untypisch ist, sowohl von der Art, wie man es spielt, als auch vom Story-Anfang, würde ich jetzt mal behaupten. Denn man drückt jetzt nicht mehr A, um sein Schwert zu schwingen, sondern muss tatsächlich seinen Arm bewegen, was recht interessant ist, weil es für 50% der Leute, die es gespielt haben, super toll ist und für 50% der Leute, die es gespielt haben, einfach gar nicht funktioniert. Aber storytechnisch geht es halt darum, dass man auf einer Insel im Himmel, also im Wolkenmeer, lebt und lernt ein Ritter, heißt es, zu werden. Und wenn man dann entsprechend ein Vogelritter ist, darf man einen großen Vogel reiten, die man sich so als Haustier hält. Man selbst, also Link, schafft es dann auch, seine Prüfung da zu bestehen und darf dann einen Vogel reiten.
Ja, sein Führerschein praktisch.
Genau. Leider passiert es dann aber, dass nach dieser Zeremonie seine Freundin Zelda, die auch die Tochter des Bürgermeisters ist, soweit ich weiß,
Schul- bzw. Akademieleiters, aber ja.
diese wird von einem dunklen Tornado erfasst und anschließend entführt. Und man selbst findet dann ein tolles Schwert der Göttin, in dem ein komischer blauer Schutzgeist ist, der einen rumnervt. Und mit dem zusammen geht man dann halt auf das Erdland, auf die Erde, um Zelda zu suchen.
Und dabei kommt eben diese ganze Geschichte von wegen dieses ja versiegelte von der Göttin versiegelte Böse sprengt seine Ketten und kommt frei und hey Held, mach mal was dagegen. Ja, und dieser Auslöser Zelda fällt vom Vogel, bringt einen eben dazu, die Welt retten zu müssen.
Das ist dann auch der Grund, weshalb dann irgendwann die gesamte Welt unten besiedelt ist. Also das, was worauf man dann fällt, ist die Welt, in der die anderen Zelda-Teile dann spielen.
Genau.
Wenn wir darunter kommen in Skyward Sword, sind da nur so ein paar wilde Rassen. Nicht so viel, was wir in der späteren Zeit sehen. Genau. Gameplay-technisch hat Skyward Sword sehr viel Bezug zu V-Motion Plus, was damit sehr viel promotet wurde, was auch dann damit rauskam.
Sehr viele Gegner müssen wirklich auch mit genauen Schwerthieben dann attackiert werden.
Genau, ja.
Ich erinnere nur sehr gerne an die wunderbar benannte Tetrania. Das ist eine Piranha-Pflanze, die ihr Maul so Himmel- und Hölle-mäßig aufmachen kann. Also entweder waagerecht oder senkrecht dann. Und ihr müsst ja dementsprechend dann mit dem Schwert hauen.
Öfters müsst ihr irgendwelche Gesten ausführen mit dem Schwert, um Licht zu sammeln oder sowas. Mein Lieblingswerkzeug war ein ferngesteuerter Käfer, den ihr dann wie das Fliegerspiel in Wii Sports Resort quasi steuern konntet, um die Gegend zu erkunden.
Also diesen Käfer gibt es auch in Smash Bros., falls sich jemand gewundert hat, wo der her ist. Mein liebstes Element wirklich in Skyward Sword, das waren die Boss-Tür-Schlüssel. Weil es nämlich keine Schlüssel waren, sondern so kleine, ja, wie auch immer, Puzzlestücke oder irgendwie, die man richtig in dieses Loch reindrehen
So
musste. So
3D-Puzzle-mäßig.
3D-Puzzle-mäßig, genau. Das hat mir sehr gut gefallen.
Also ich fand es sehr schön, wie halt die Overworld gerade im Wolkenmeer gemacht wurde. Sie ist zwar riesig und auch entsprechend riesig leer, aber die Inseln, die halt da waren, waren halt sehr süß gemacht. Und es gab dann halt auch auf der Hauptinsel kleine Quests, in denen man irgendwelche kleinen Mädchen vor Monstern, die auf der Unterseite der Insel gelebt haben, retten musste. Oder irgendwie eine Kürbisplantage, die zu einem Café, das aussieht wie ein Kürbis, gehört auf einer anderen Insel. Und ganz, ganz, ganz viele ganz kleine Inseln, auf die man halt alle runtergehen kann, wenn man dann die entsprechenden Items hat, dann versteckte Truhen finden oder öffnen kann. Fand ich sehr süß gemacht.
Generell hat sich die Welt sehr lebendig angefühlt und nicht ganz so linear, weil es halt immer genug zu tun gab, auch außerhalb der Hauptstory. Man konnte zum Beispiel auch, es gibt ganz viele Collectibles, die jetzt den Zweck erfüllen, seine Items zu upgraden. Und man kann die meisten Items dann mit verschiedenen Dingen
Ja,
upgraden.
wo du gerade sagst, die Welt, also wir reden hier nur vom Wolkenhort, also die
Ja,
Welt
genau, ja.
unten jetzt nicht so.
Das stimmt.
Die war eher so karg und trist.
Das
Ja.
Rumfliegen ist halt generell eher eine ja, erweiterte Levelauswahl. Also du kommst einfach nur zu deinem Einstiegspunkt und hast dann da schön designte Welten. Aber ja, an sich eine richtige Overworld gibt's eigentlich nicht.
Naja, und in den Welten unten auf dem Boden ist es halt eben nur so, dass du halt nur dahin gehst, um halt wirklich Sachen zu machen. Und
Ja,
zwar halt
genau.
entweder so Hauptstory-Quests oder Sachen sammeln, wenn du irgendwas brauchst.
Vor allem in dem Moment, in dem man halt das Wolkenmeer an sich schon verlässt, ist man eigentlich schon. Also diese Vorteile zum eigentlichen Dungeon werden eigentlich schon so ähnlich wie Dungeons an sich
Im Prinzip
behandelt.
ja, im Prinzip ja, genau.
Genau. Weil man in den meisten Fällen muss man halt erstmal draußen irgendwie ein Rätsel lösen, um halt in den Dungeon reinzukommen. Und das hätte an sich
Problem.
auch schon ein Teil des Dungeons sein können.
Problem, was Skyward Sword deswegen halt auch hat, ist, dass es extrem viel Backtracking gibt. Na, zumindest, also im Wolkenhort selber, nach Wolkenhort und dann auch in diese einzelnen Areale selber. Das Gute daran ist, dass sich die Areale aber mit der Zeit verändern.
Ja,
So im
das stimmt.
Spielverlauf. Das heißt, der Wald zum Beispiel wird später dann überflutet und das ist dann eine Wassergeschichte oder der Vulkan bricht aus oder ja, die Wüste, dann erweitert sich zu einem Sandmeer. Also die haben es schon geschafft, das interessant zu halten, auch wenn es nur wirklich drei dieselben Welten, also drei einzelne Welten sind. Das Backtracking ist angenehm zumindest.
Wir wollen nun jetzt auch nicht die komplette Story von Sword spoilern für euch, deshalb das als groben Überblick. Und dann ging es auch schon weiter mit dem nächsten Teil in der Timeline, The Minish Cap, dem ersten wirklichen Game Boy Advance-Teil, der also direkt für den Game Boy Advance entwickelt wurde. Und mein Lieblings-Zelda-Teil. Das ist ein richtig süßer Teil. Hier geht es da um das sogenannte Volk der Minish. Das sind winzig kleine Wesen, also kleiner als Blumen, kleiner als Gras, wirklich richtig klein, mit dem bloßen Auge kaum
Und
erkennbar.
darf ich ganz kurz sagen, was mir am besten gefällt an den Minish? Sie sprechen rückwärts.
Stimmt, ja, man muss zuerst eine
Quatschbirne, ja.
Quatschbirne fressen, damit man sie verstehen kann. Wenn man es vorher schon erkannt hat, konnte man es natürlich auch so lesen, aber man kann da nicht mit ihnen interagieren, wirklich. Ja, genau, das Spiel basiert darauf, auf der sogenannten Minish Cap, die oder prinzipiell einem vogelähnlichen Vieh namens Ezio, der dir auf dem Kopf sitzt und dir die Fähigkeit verleiht, dich auf gewissen Portalen auf die Größe der Menschen hinabzuschrumpfen, wodurch du die Welt halt in zwei Perspektiven siehst, was echt gut, also richtig interessant gelöst wurde, weil du zum Beispiel, wenn du als großer Link durch eine Regenschau läufst, trifft dich das genau gar nicht, aber wenn du dich dann klein machst, dann werden die Regentropfen zu gefährlichen Bomben. Also es ist echt interessant, die verschiedenen Blickwinkel dadurch zu sehen.
Genau, wenn man sich das natürlich anguckt, hat das ja nichts mit dem Teil, was davor gekommen ist, zu tun. Was unter anderem halt damit zu tun hat, dass mindestens drei Ären schon vergangen sind. Also x hundert, wenn nicht sogar schon
Ich
tausende an
glaube, wir reden hier,
Jahren.
ich glaube, wir reden hier von Tausenden von Jahren, ja.
Allerdings sind die Minish auch vom Himmel hinabgestiegen, um dem Held das Licht zu geben, das Schwert des Lichts. Vielleicht kommen sie auch aus diesem, ist es ein Bezug auf diesen.
Genau. Ich glaube, im Spiel wird auch gesagt, die Minute kann man nur einmal alle 500 Jahre sehen oder so. Das heißt, oder waren es 100 Jahre?
Ich glaube, alle 100 Jahre, ja genau, alle 100 Jahre öffnet sich dieses Portal zwischen der Menschenwelt und der Welt der Minish. Also sie sind gar nicht wirklich auf unserer Welt. Wo sie genau sind, weiß niemand. Aber jedenfalls, das Spiel Minish Cap spielt eben zu einem dieser Jubiläen. Die Zelda ist die Prinzessin, aber die Frau auch eine Freundin von Link, der hier der Sohn eines Schwertmachers ist, eines Schmieds. Und möchte mit Link auf das Festival gehen, das halt zur Zelebration dieses 100-jährigen Events stattfindet
Erinnert mich gerade ein
und
bisschen an Chrono Trigger dieses. Aber ja.
genau, das zu diesen Ehren wird auch ein Schwertkampf Duell quasi oder ja Wettkampf abgehalten, der dann aber vom bösen Magier Vati unterbrochen wird, der Zelda versteinert und
Und
das Schwert zerbricht.
den schlimmsten Antagonistennamen der ganzen Serie trägt. Weil egal wie man den ausspricht, entweder das ist das männliche Elternteil oder die Weiterentwicklung von Voltilam.
Genau, es geht um Vati, ja. Ja, genau. Dadurch werden dann auch die Monster in die Welt entlassen, die davor noch nicht dort waren. Und wird Links Aufgabe, weil er zufällig das Schwert seines Großvaters dabei hat, diese Monster zu besiegen und Zelda zu retten.
Also
Genau.
wir beginnen schon ein Muster zu sehen. Hier Held und dann wieder ein Böses, was irgendwie passiert. Das ist wirklich so ziemlich das, was in jedem Zelda die Handlung vorantreibt.
Genau. Man kann aber auch sagen, dass Minish Cap eins der einsteigerfreundlichsten Spiele ist, was Zelda momentan so rausgebracht hat. Das heißt, wenn ihr bisher noch überhaupt keinen Zelda gespielt habt, Minish Cap ist eine recht gute Wahl, weil es eine angenehme Lernkurve hat, schön angefangen hat, die Story-Elemente gut vermittelt und man sich nicht irgendwie hilflos fühlt.
Außerdem, da es ja ziemlich am Anfang der Timeline spielt und Skyward Sword da noch gar nicht überhaupt in den Gedanken der Menschen wahrscheinlich vorkam, gibt es keinerlei Lore, die man da irgendwie verpasst haben könnte, wodurch man irgendwas nicht verstehen könnte.
Richtig, genau.
Also jede Hintergrundlore wird direkt im Spiel erklärt. Ja, also es war übrigens mein erster Zelda-Teil, was das mit dem Einsteigerfreundlichen nochmal deutlich macht. Und ist weiterhin auch mein Lieblings-Zelda-Teil. Ich weiß nicht, ob es so groß mit nostalgischen Gründen zu tun hat, aber natürlich spielen sie damit rein.
Der nächste Teil, das ist Four Swords, der war beiliegend bei einem anderen Zelda-Spiel.
Ja, nämlich der Game Boy Advance Version von A Link to the Past.
Genau.
Das eigentlich auf dem Super NES erschienen, soweit ich weiß. Oder?
Ja,
Ja.
genau.
Genau.
Und auf jeden Fall spielt man in Four Swords zu viert, also am besten mit Freunden.
Ja.
Gleiche Minish Cap Grafik und es ist auch halt direkt danach folgend, denn es geht in diesem Teil darum, dass Barty, nachdem er halt zerstört wurde, noch einmal auferweckt wird und man muss ihn halt wieder besiegen.
Dass dieses Vier-Spieler-Dings, alle Spieler spielen Link, also es gibt vier verschiedene Links, und das ist auch ein Element, das aus Minish Cap direkt übernommen wurde. Also in Minish Cap findet Link dann nach und nach das Schwert der Vier, wobei er sich in vier Links aufteilen kann. Und das sind quasi dann auch diese Links dann, die man ins Four Swords spielt. Also handelt sich nicht um verschiedene Charaktere, es sind alles die gleiche Person. Four Swords wurde übrigens, vielleicht habt ihr es auch daher schon gehört, auch auf dem DSi neu aufgelegt, als Four Swords Anniversary Edition. Hier wurde dann ein Singleplayer-Mode hinzugefügt, den es in dem Original Four Swords noch nicht gab, was prinzipiell einfach so dadurch besteht, dass du alle vier Links gleichzeitig steuerst.
Genau.
Ansonsten hat sich nicht so viel geändert an dem Spiel.
Nee,
Was
auch
auch
die Grafik ist weitestgehend gleich geblieben, soweit ich das gesehen habe.
neu aufgelegt wurde, nämlich für den 3DS, ist The Legend of Zelda: Ocarina of Time, ursprünglich erschienen auf dem Nintendo 64.
Richtig, im Jahre 1998, glaube ich. Ja, tatsächlich. Ha, hey, guck mal, das ist sogar 11. Dezember 1998, sogar um die Veröffentlichung dieses Moment. Warte, warte, warte. Freitag, 11. Dezember wird dieser Cast veröffentlicht. Gucke mal an.
Alter, Hammer, der
Gucke mal an.
27. Geburtstag.
Yay.
17. 17. 17. Nicht
Ja.
27.
Das wäre ein bisschen
Also
sehr
ja, heute
arg.
am 17. Geburtstag von Legend of Zelda Ocarina of Time. Ha! Mann, haben wir das gut
Genau.
hingekriegt.
Das war auf jeden Fall geplant.
Oh, wie cool, Mann, wie cool.
Das ist echt cool,
Genau. Ocarina of Time wird von Leuten, die es damals gespielt haben, immer als der beste Legend of Zelda Teil forever gekürt, wenn es nicht der direkte Nachfolger ist.
Es ist,
Und von Leuten, die es nicht damals gespielt haben, wird dieses Spiel gehasst.
also es ist gar nicht wahr. Also ich habe es damals nicht gespielt und ich kann damit eigentlich relativ viel anfangen. Wahrscheinlich aber auch nur, weil ich Majora's Mask so gerne mag. Aber die Sache mit Ocarina of Time ist die, dass es halt damals, also es war das erste Legend of Zelda, das in ja in 3D erschienen ist. Also eben diese 3D-Atmosphäre hatte, dieses 3D-3D-Umgebung. Wo vorher alles nur Sprites auf Hintergrund war, war das jetzt halt wirklich Polygonmodelle auf gerenderten Grafiken und so weiter. Und das hat eben damals, wie auch Super Mario 64 und so weiter, Maßstäbe gesetzt. Und zwar ziemlich große Maßstäbe, ziemlich ja einschlägige Maßstäbe, was das Game Design angeht. Und das ist das Gute an diesem Spiel. Ich meine, mögen sich die Leute darüber streiten. Ich meine, wenn sie es wirklich. Ob es jetzt wirklich das beste Zelda ist? Nee, also ich persönlich finde es jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber ich meine, 99 von 100 auf Metacritic
Ja,
ist schon eine
es ist
Hausnummer. Also
das
das ist.
bestbewerteste Videospiel aller Zeiten auf Metacritic.com. Und die Seite ist relativ ja, ausschlaggebend, weil es eben die Reviews von vielen verschiedenen Seiten mit einbezieht.
Richtig, also das mit Ocarina of Time ist auch so, wenn ihr irgendwie so Top-Listen anschaut, die Top 100 Spiele, was weiß ich, aller Zeiten, Ocarina of Time ist irgendwo immer in den Top 10. Könnt euch sicher sein.
Genau. Ocarina of Time wird an sich auch gerne als der erste Teil gesehen, wenn man sich das so anguckt. Vor allem, weil man in diesem Spiel tatsächlich als Kind anfängt und das auch ausschlaggebend ist, weil man es zum Beispiel im Minish Cap ja auch als Kind tut. Aber dadurch, dass man in diesem Spiel auch zum Erwachsenen wird, hat das natürlich zeitlich auch einen ganz anderen Einfluss.
Ja, das wird vor allem als das beste Zelda bezeichnet und hat so gute Kritiken. Nicht, weil es jetzt im Vergleich zu heutigen Zeldas besonders gut ist, sondern weil es halt ganz viele dieser Dinge zuerst getan hat. Also es hat einfach die Spielereihe revolutioniert und generell vieles in Videospielen revolutioniert. Und das ist halt einer der Top-Gründe, warum Ocarina of Time immer noch so relevant ist.
Ja, genau.
Genau, das heißt, das ist Spielhistorie.
Genau, ja. Also ihr solltet es auf jeden Fall spielen, vor allem, weil es ja auf dem 3DS in einer ziemlich gut eigentlich überarbeiteten Version
Oh ja, auf jeden Fall.
spielbar ist. Also es lohnt sich auf jeden Fall.
Ich meine, hey, die große Fee hat keine dreieckigen Brüste mehr. Das ist super.
Das ist das Wichtigste, was Schwami
Sie ist aber immer noch absolut creepy, das muss man sagen. Also die Lache ist leider geblieben.
Genau, ja, worum geht's denn jetzt in Ocarina of Time? Also Link wird am Anfang von seiner Mutter ausgesetzt, weil sie fliehen muss oder stirbt. Keine Ahnung.
Ja.
Weiß nicht.
Landet auf jeden Fall bei den Kokiri im Wald.
Das ist ein Walddorf, ein Waldvolk, was eigentlich keine Außenstehenden hereinlässt, aber sie erbarmen sich dann und nehmen Link, den Hylianer, auf.
Richtig, das Interessante an Kokiri ist, dass sie altern nicht, sie bleiben ewig Kind.
Genau. Und sie haben alle eine Fee, so wie Navi, die ihr wahrscheinlich kennt. Dieses kleine nervige Etwas, was immer Hey, listen, schreit.
Richtig, wer sich schon in irgendwelchen Ansätzen mit Videospielen beschäftigt hat, der wird auch schon über Navi gestolpert sein. Und eben diese Navi wird vom Deku-Baum am Anfang eben zu Link geschickt, um das Abenteuer loszutreten.
Also im Großen und Ganzen fühlt Link diesen Kokiri-Dorf aber gemobbt, weil alle anderen Kinder bis auf eine sie also alle anderen Bewohner außer an ihn hassen und halt als anders ansehen. Und seine einzige ja Bezugsperson ist ein Baum, was schon sehr traurig ist, aber zumindest kann dieser Baum sprechen. Das heißt, er kann sich auch unterhalten und ist nicht unbedingt schizophren. Leider stirbt dieser Baum aber relativ am Anfang.
Ja, relativ am Anfang. Das ist die erste Spielstunde, aber ja.
Genau.
Und überlässt Link mit seiner schicksalhaften Aufgabe. Aber Link, es ist nicht ganz wahr, dass er die einzige Bezugsperson ist. Link hat auch eine Freundin in diesem Dorf
Ja,
namens Salia, die ihn
genau.
auch an die titelgebende Ocarina ranführt, die dann noch so wichtig wird im laufenden
Ja,
Abenteuer.
wohl, ja, also von ihr bekommt er eben so eine Anfänger-Ocarina, mal so eben, ne?
Interessanterweise, obwohl er ja so gut mit Salia befreundet ist, in dem Moment, in dem er die Ocarina of Time an sich nimmt, verschwindet die andere Ocarina einfach. Das
Richtig.
heißt, er schmeißt sie wahrscheinlich einfach nur in den Graben und scheißt auf die ganzen Gefühle, die sie da zusammen hatten und so.
Ja.
Die ist halt, die andere ist halt auch einfach schöner, also es ist schon verständlich. Ich
Ja,
meine,
also
ich.
dieses hübsche Blau mit den goldenen Verzierungen, also die schon.
Er hat halt auch einfach nicht genug Platz in seinen Taschen.
Und vor allem ist sie ja auch magisch. Und
Außerdem Zelda.
genau.
Der wichtige Anfang ist dann eigentlich später, wenn Link in Hyrule Stadt angekommen im Hyrule Schloss angekommen ist und Gendorf beobachtet, wie er mit dem König redet. Und da wird einem schon so klar, weil Gendorf also offensichtlich böse aussieht, aber das sieht man leider nur als ja, denkender Mensch, nicht als Einwohner. Ja, ahnt man schon, dass da was Böses im Busch ist. Und es ist auch wirklich so, Gendorf möchte das Schloss oder generell die Welt an sich reißen. Zelda flieht daraufhin mit Impa, ihrer Ziehmutter oder was auch immer, vor
Ja.
Gendorf, verliert daraufhin ihre Ocarina bzw. hinterlässt sie Link und er findet sie dann im Burggraben. Diese Ocarina
Genau.
ist die namensgebende Ocarina of Time, ein magisches Musikinstrument in schöner blauer Farbe mit goldenem Triforce-Emblem. Das Link dann später dazu befähigt, ja, verschiedene magische Lieder zu spielen.
Richtig, mit dem man unter anderem die Sonne aufgehen lassen kann oder es regnen lassen kann, je nach Bedarf, solche Geschichten dann immer.
Genau,
Oder
dann.
sein Pferd rufen kann. Weil
Pferd, genau.
dieses Pferd braucht man bei dieser Spielwelt, die, ja, es ist schon ziemlich groß geworden. So richtig viel zu sehen gibt es nicht auf dieser Hyrule-Ebene. Aber um von einem Ort zum anderen zu kommen, braucht man schon ein bisschen ein schnelleres Gefährt. Deswegen kommt im Epona das Pferd ganz recht.
Ist also so ähnlich wie der Vogel in Skyward Sword.
Genau.
Genau. Bloß, dass es eben eine wirkliche Overworld gibt und nicht nur ein, ja, Fliegen mit Level Anfang dann. Also die Overworld ist auch an sich lebendiger in der Hinsicht, dass also auch die Unterwelten quasi Sidequests und sowas haben und Personen, die da auch wirklich leben. Genau. Ja, Links Reise ist dann eben, er hat die Ocarina gefunden und möchte dann quasi erstmal Zelda finden generell oder die Welt retten. Sein Weg führt ihn in heißt die Zitadelle der Zeit? Ja, genau, die
Genau.
Zitadelle der Zeit. Er findet das Master Sword, das ist so die Zelda-Waffe, habt ihr bestimmt mal gesehen, dieses schöne blaue ja, Schwert, also das Schwert mit
Die
blauem
man,
Griff.
das man übrigens in Skyward Sword selber erschaffen darf.
Genau, ja. Das findet er, aber das Schicksal entscheidet, Link, du bist zu jung, als Kind kannst du Gendorf nicht besiegen. Und deshalb entscheidet sie sich, euch 7 Jahre lang in dieser Zitadelle einzuschließen. Ihr seid aber auch ohnmächtig, also es ist kein Problem. Also es ist quasi einfach eine Zeitreise. Genau, also es ist, ihr wacht einfach 7 Jahre später auf als dann erwachsener Link. Gott sei Dank passen euch eure Kleider noch.
Ja, die sind mit einem mitgewachsen, aber man kann irgendwie keine Kinder-Items verwenden als erwachsener Link oder umgekehrt Erwachsene-Items als Kind, weil man kann frei zwischen den beiden ja, Zeit-Timelines hin und her reisen. Also man kann wieder zurück zum Kind werden, falls man irgendwas noch machen muss, was man später dann auch machen muss sogar, zurück in der Zeit reisen, um einen Dungeon freizuschalten.
Ja, das ist echt eine schöne Mechanik, weil man halt dann teilweise Hindernisse als Kind aus dem Weg schaffen muss, damit sie als Erwachsene nicht mehr da sind.
Ja, im allerletzten Dungeon. Aber ja. Ja, also ist schon ganz nett gemacht, auch diese ganze Erwachsenen und Kind, weil man eben diese zwei Perspektiven hat, aus denen man spielen kann. Und eben auch die unterschiedlichen Items, die man verwenden kann und muss dann eben auch. Es gibt auch irgendwie zu jedem Kind-Item irgendwie eine Erwachsene entsprechend, zum Beispiel zu eurer Steinschleuder oder eigentlich Deko-Kernschleuder, gibt es eben dann die Erwachsenenentsprechung als im Bogen. Im Pfeil und Bogen. Also ist jeder so eine Projektilschusswaffe.
Genau, ja. Prinzipiell geht es dann einfach wieder darum, ihr werdet wieder verschiedene Tempel aufsuchen und so weiter, um dann schließlich und schlussendlich Gendorf gegenüberzustehen und die Welt zu retten, indem ihr Gendorf besiegt.
Das ist auch der Punkt, wo sich auch die Zeitlinie entsprechend in drei teilt. Wir möchten über den weiteren Verlauf sprechen, indem wir annehmen, dass wir Erfolg haben und Ganondorf besiegen.
Genau, ja, weil wir mögen Happy Ends und deswegen haben wir gedacht, Mensch, nehmen wir doch mal die. Ja.
Genau, und weil es noch nicht kompliziert genug war, spaltet sich die Timeline direkt schon wieder auf. Hier in, weil Link dann, wenn er, ja, er hat gewonnen und als Belohnung wird er von Zelda zurückgeschickt in seine ursprüngliche Timeline. Er ist also wieder ein Kind. Dadurch gibt es eben dann diese zwei Timelines, die Version, wo Link dann als Kind schon Zelda davon berichten kann, weil er jetzt das Wissen hat, dass Gandalf böse ist, also wird er einfach direkt unschädlich gemacht und das Ganze passiert nicht. Und die Erwachsenen, Timeline, die wir jetzt nicht be ja, bereden, die halt eben nach diesen ganzen Ereignissen geschieht, wenn Link zwar Gandalf besiegt hat, aber das Ganze halt passiert ist.
Und das nächste Spiel in dieser Timeline, was direkt an Ocarina of Time anschließt, in der Kinder-Triumph-Timeline, ist Majora's Mask. Majora's Mask, was genau wie Ocarina of Time auch für den 3DS neu aufgelegt wurde.
Und auch auf dem Nintendo 64 erschienen.
Genau, und auch auf dem Nintendo 64 erschien. Und ja, basiert im Prinzip auf Ocarina of Time, auf der Engine, funktioniert ähnlich, spielt aber in einer, man muss sagen, ich denke mal, Parallelwelt zu Hyrule, nämlich in Termina. Und das Spielprinzip von Majora's Mask ist einzigartig in der Zelda-Geschichte, weil man nämlich für seine Quest nur 3 Tage Zeit hat. Aber dadurch, dass man ja die Ocarina of Time hat und das entsprechende Lied gelernt hat, kann man diese 3 Tage immer und immer und immer und immer wieder wiederholen, ähnlich wie den Murmeltiertag, um eben entsprechend ja mehr Zeit dann eben zu haben, um diese ganze Geschichte zu erfüllen. Nämlich ist es so, dass wieder ein Böses seine Schwingen ausbreitet, muss man ehrlich sagen, beziehungsweise seine Augen orange leuchten. Es geht nämlich um die namensgebende Majora's Mask, Majora's Maske. Also Majora war ein böser Zauberer, der dann eben seine Macht in dieser Maske versiegelt wurde, dessen Macht in dieser Maske versiegelt wurde, so rum. Und ja, diese Maske wurde nämlich diesem lustigen Maskenhändler, der immer so lustig grinst, geklaut. Und das ist gar nicht gut, weil wir wissen ja alle, was so eine Maske anrichten kann, wenn sie in die falschen Hände gerät. Ja, diese Maske bringt nämlich den Mond dazu, auf Unruhestadt, die zentrale Stadt in Termina, zu stürzen. Und es ist gerade ganz blöd, weil die haben nämlich gerade Karneval und die wollen feiern. Und da kommt einem so ein blöd grinsender Mond irgendwie ungelegen.
Genau, die Maske bekommt Persönlichkeit in der Hinsicht, dass sie vom Horror-Kid gefunden wird, das man schon in Ocarina of Time getroffen hat. Und das wird daraufhin eben böse, komplett beeinflusst von der Maske. Und wird dann quasi zum Antagonisten dadurch.
Und man hat wieder eine Fee bei sich, die heißt diesmal Talia und ist nur halb so nervig wie Navi.
Da das Spiel damit beginnt, dass man auf der Suche nach einer guten Freundin ist und Navi natürlich irgendwie weg ist, wird vermutet, dass Navi halt verschwunden ist. Aber man findet sie auch im Spiel nicht wieder. Also, meh.
Ja, das Spiel fängt auch damit an, dass Link selbst auch vom Horror-Kid überfallen wird und seine Ocarina gestohlen wird. Das ist dann so dieses Anfang, wo eben die Story wieder ihren Lauf nimmt, so nach dem Motto, man kriegt die Ocarina zurück und dann geht's eigentlich erst richtig los.
Genau,
Ja,
das ist auch ein.
dann soll man nämlich die Maske zurückbekommen für den Maskenhändler. Und der muss leider in 3 Tagen los. Daher kommt auch dieses 3 Tage hast Zeit.
Na, nicht nur deswegen.
Der Mond.
Ist auch eins der dunkleren Legend of Zelda-Spiele, wo also auch die Story-Thematik recht dunkel und finster ist. Denn anscheinend sind alle Bewohner sich dessen mehr oder weniger bewusst, dass die Welt zu enden droht. Was dann auch zu tun hat, dass angedeutet wird, dass sozusagen zur dritten Nacht, also kurz bevor die Welt zerstört werden wird, den Kindern dann auch Alkohol verabreicht wird, um sie halt einschlummern zu lassen, oder es sehr viele depressive Charaktere gibt, denen man halt versucht zu helfen, sie irgendwie aufzupäppeln, und unter anderem dafür halt auch verschiedene Masken gewinnt oder halt als Dankeschön bekommt oder findet. Und einige Masken machen so gut wie nichts, sind also nur kurz dafür da, die Quest abzuschließen.
Ja.
Andere wiederum verleihen Link ja die Fähigkeit, sich in ein anderes Wesen zu verwandeln.
Ja, und wo Kessi schon gerade gesagt hat, das ist eines der dunkelsten Spiele in der Reihe. Ich würde sogar sagen, das dunkelste, weil diese Masken, mit denen man sich in andere Wesen verwandeln kann, die entstehen dadurch, dass eines dieser entsprechenden Wesen stirbt und dessen Geist in dieser Maske gefangen wird. Also schon ziemlich harter Tobak, ne?
Also wenn Schwammi sagt, das ist das finsterste Spiel, wobei man da vielleicht, sich streiten könnte, dann ist Twilight Princess bestimmt auf dem Platz 2.
Auf jeden
Und
Fall.
auch und entsprechend das nächste Spiel in der entsprechenden Zeitline.
Genau, wobei Majora's Mask eher wegen der Implikationen finsters und Twilight Princess wirklich gewollt mit Schattenreich und so weiter und finsterem Design und ausgewaschenen Farben finster designt ist.
Genau,
Ja.
Twilight Princess wurde bisher noch nicht resettet, rebootet, ist
Ja.
aber gerade dabei. Selbst der Amiibo wurde schon angekündigt. Und wer den Amiibo gesehen hat, sagt, hey, das ist ja gar nicht Link, das ist ein Wolf.
Plot-Twist, der Wolf ist Link. Haha.
Ah.
Ja, Twilight Princess ist eben in der Hinsicht interessant, als dass es diese finstere Welt gibt, in der Link relativ am Anfang hineingezogen, in die Link relativ am Anfang hineingezogen wird und sich da eben in einen Wolf verwandelt. Eigentlich wäre es so, beziehungsweise eigentlich verwandelt er sich nur in den Wolf, weil er das Triforce des Mutes trägt. Hat er noch mal Glück gehabt, weil sonst wäre er einfach nur verschwunden und irgendwie nur eine Seele übrig geblieben oder irgendwie sowas. Also er hätte es durchaus schlimmer treffen können. Und ja, in dieser zwielichtigen Welt trifft er eben auf Midna. Midna, die namensgebende Twilight Princess, die Link am Anfang eigentlich nur benutzt, um ihre Ziele zu erreichen, dann aber später mit ihm zusammenarbeitet und man merkt, ich mag Midna sehr gerne, ist mein Lieblings-Sidekick in der Zelda-Reihe. Finde es auch schön, dass sie jetzt wiederkommt. Aber ist eben dementsprechend auch wieder so eine Geschichte von das große Böse greift um sich und man soll doch mal bitte Midna dabei helfen, das große Böse so zu bannen. Weil Midna, die Arme, wurde von ihrem Thron verstoßen und möchte den gerne wieder haben. Und das ist so ziemlich der Anfang von diesem ganzen, wir suchen Gegenstände, um die Welt zu retten, Prinzip.
Genau, wie in Ocarina of Time immer zwischen die Zeiten gewechselt hat, wechselt man in Twilight Princess immer zwischen Menschen und Wolfform von Link und dementsprechend auch zwischen der normalen Welt und der Schattenwelt, was auch hier wieder interessant ist, weil dadurch die gleichen Orte quasi in unterschiedlichen Perspektiven wieder gezeigt werden.
Genau.
Das Interessante an Twilight Princess ist, dass es ursprünglich für den GameCube designt wurde, dann aber auch auf der Wii erschienen ist. Ich bin mir gar nicht sicher, ob es in Deutschland auch auf beiden Maschinen
Ja,
ist,
ist
aber
auf jeden Fall
wenigstens.
auf
Ja,
beiden Schienen, ja. Bei
okay.
uns auch.
Also genau. Das war halt, ist halt erschienen, als die Wii noch relativ neu war.
Ist sogar
Damit es
eine Woche später auf dem GameCube erschienen als auf der Wii.
Aber halt auf der Wii irgendwie Sinn gemacht hat, zu steuern, musste man das ganze Spiel spiegeln. Denn davor war Link immer ein Linkshänder, was aber nicht unbedingt dem größten Teil der Spielerschaft also übereinstimmt.
Richtig, beziehungsweise
Deswegen,
man hält die Remote jedes Mal in der Rechnung. Das mache selbst ich als Linkshänder.
ja, das hat was damit zu tun, dass die Spiele dafür designt worden sind, sie so zu haben.
Genau.
Man hätte sie ja theoretisch auch andersrum designen können.
Genau.
Hat man aber nicht gemacht, denn die meisten Spiele sind nun halt Rechtshänder. Und deswegen sind die GameCube-Version und die Wii-Version eigentlich eins zu eins identisch, nur andersrum.
Genau.
Man hat sich einfach entschieden, das komplette Spiel zu spiegeln.
Gut, was auch auf dem GameCube erschienen ist, ist nicht nur Twilight Princess, sondern auch das letzte Spiel, was wir euch heute vorstellen, nämlich Four Swords Adventures.
Genau, das ist quasi eine Erweiterung zum originalen Four Swords, aber das ist auch ein Spiel, was nur als Multiplayer möglich war. Also ihr habt Game Boy Advance-Systeme per diesem GameCube Game Boy Advance Link-Kabel an den GameCube angeschlossen, um dann auf dem Game Boy Advance-Bildschirm die zum Beispiel Innenräume zu sehen, wenn ihr also auf der Overworld auf dem GameCube diese betreten habt. Das war halt cool, weil dann konnt ihr zu viert spielen, aber wenn einer sich entschieden hat, okay, ich gehe mal in das Haus, dann konnte der auf seinem Bildschirm sehen, wie er in diesem Haus ist, aber die anderen waren trotzdem noch auf der Overworld. Storytechnisch geht es erstmal wieder um die Wiedergeburt von Vati, genauso wie in Four Swords. Allerdings diesmal ist die Story erweitert darum, dass Ganondorf eben der Grund dafür ist. Er hat Vati wiederbelebt und er hat mit einem Schattenspiegel einen dunklen Link erschaffen, dem ihr dann auch gegenübertreten müsst und schlussendlich müsst ihr wieder Ganondorf besiegen. Aber wie auch das andere Four Swords ist Four Swords Adventures eher ein Gameplay-Spiel als ein Story-Spiel.
Genau, es ist halt eher lustig beisammen als sonst irgendwas. Und damit würde ich sagen, sind wir mit dieser Zeitline mal durch. Kennt ihr Legend of Zelda? Habt ihr eins dieser Spiele gespielt? Oder was ist denn euer Lieblingsspiel, was wir nicht erwähnt haben? Würdet ihr gerne, dass wir auch die anderen beiden Zeitlines nochmal Warum mache ich auch so eine komische englisch-deutsche Mischung? Das macht keinen Sinn.
Timelinien.
Timelinien, genau. Wollt ihr noch, dass wir die anderen Spiele besprechen? Oder sagt ihr...
War ich das zu chaotisch? Sollen wir weiter über Zelda reden? Sollen wir über andere Sachen reden? Wir richten uns da ganz nach euch.
Und wenn wir schon dabei sind, habt ihr die neuesten Teile der Serie Triforce Heroes? Und wenn ja, wie findet ihr ihn?
Eine ziemlich gute Frage, um überzugehen zum Schuss in den Ofen.